ins Büro, ist eine neue Angestellte. Und die Art und Weise, wie diese Frau redet, wie sie arbeitet, ihre Freundlichkeit und Ehrlichkeit und ihr Fleiß und auch wie sie reagiert, sehr ausgeglichen, sehr ruhig, sehr nüchtern in spannungsgeladenen Situationen, wenn es irgendwelche Probleme gibt, die ist einfach auffallend. Und nach 2 Wochen kommst du ins Gespräch mit dieser Kollegin, vielleicht in der Kantine, und erfährst, dass sie Christin ist. Und du denkst, ach ja, klar, jetzt weiß ich, warum die so reagiert hat in den ganz unterschiedlichen Situationen. Habe ich mir ja schon fast gedacht. Da muss ein Unterschied sichtbar sein, wenn man neues Leben in Christus hat. Darüber spricht Paulus in den Versen 25 bis 32 im 4. Kapitel des Epheserbriefs. Ewald hat es ja schon angedeutet, dass wir gerade hier dieses 4. Kapitel dieses großartigen Briefes gemeinsam durchdenken. Und letzten Sonntag, da hörten wir, dass ein Christenleben ein Leben auf neuem Fundament ist. Das alte, von der Sünde durch und durch beherrschte Leben ist vorbei. Wir stehen als neue Menschen auf einer anderen Grundlage. Wir sind in Christus eine neue Kreatur. Wir haben den neuen Menschen angezogen, der nach Gottes Bild geschaffen ist. Aber im gleichen Atemzug sagt uns auch Paulus, und das ist auch Tatsache unseres christlichen Lebens, werden wir ständig erneuert. Wir werden Jesus ähnlicher, werden, was wir bereits sind. Und in den Versen, die wir jetzt betrachten wollen, da nennt Paulus gewisse Basics, habe ich es mal genannt, christlichen Verhaltens. Da geht es um Grundwerte, die das Verhalten eines jeden Christen eigentlich kennzeichnen sollen. Lass uns hören, was Gottes Wort zu sagen hat über einen Menschen, der durch Christus eine neue Kreatur geworden ist. Wir lesen aus Epheser 4, die Verse 25, Abvers 25 bis Vers 32. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und betrübt nicht den Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Was kennzeichnet also einen Menschen, der eine Lebensbeziehung mit Jesus hat, der Christ geworden ist, oder anders gesagt, was kann man von einem Christen erwarten? Was gehört sozusagen zu den Basics christlichen Verhaltens? Ja, Paulus, der nennt als erstes hier die Wahrhaftigkeit. Darum, das heißt, weil ihr nicht mehr seid, die ihr einst wart. Darum, weil ihr neue Menschen wurdet, die jetzt in einem Veränderungsprozess, in einem Erneuerungsprozess stehen. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Und dann kommt die Begründung, warum sollen wir das tun? Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Mit anderen Worten, zu diesem neuen Leben, das ihr jetzt habt, passt die Lüge nicht. Anstelle, dass man etwas sagt, was nicht den Tatsachen entspricht, gilt nun, was immer ein Christ mit seinem Nächsten spricht, soll er die Wahrheit sagen. Nun könnte man natürlich fragen, wo fängt denn die Falschheit oder die Lüge an? Die Lüge fängt schon dort an, wo man etwas vorgibt, was nicht ganz der Wahrheit entspricht. Wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, und ich antworte, oh, es geht mir gut, obwohl es mir schlecht geht, dann habe ich eigentlich schon gelogen. Und wir leben heute in einer Zeit, in der viel versprochen, aber wenig gehalten wird. Adenauers berühmter Satz, der ist wohl bekannt: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? In der New York Times, da stand mal ein Artikel, der besagte, dass 91% der Leute regelmäßig nicht die Wahrheit sagen. 20% geben zu, dass sie nicht einen Tag durchstehen können, ohne in irgendeiner Form irgendwie etwas zu sagen, was nicht ganz der Wahrheit übereinstimmt. Wenn man das so liest, dann denkt man, was ist hier los? Leben wir in so einer verlogenen Welt, in der Menschen was sagen, nur um ihre eigenen Ziele und ihre eigene Verwirklichung und ihren Eigennutz zu erreichen. Notlügen, Übertreibungen, Verfälschungen, Verzerrungen, Verführungen, zweideutiges Reden, manipulierendes Reden sind an der Tagesordnung. Und das Verrückte ist, manche nennen das heute dann einfach alternative Wahrheiten. Und die Tragik ist, man hat sich an diese Art von unwahrhaftiger Kommunikation schon so gewöhnt und vielleicht so im Unterbewusstsein subtil begegnet man sich schon mit einem gewissen Misstrauen. Weil man weiß ja nicht, ob der andere nicht nur etwas sagt, um mich jetzt wieder über den Tisch zu ziehen. Und der Paulus sagt hier, unter Christen muss das anders sein. Die Gemeinde muss eine Kontrastgesellschaft darstellen. Und wenn Paulus hier sagt, wir sollen uns an der Wahrheit halten, wenn wir miteinander reden, dann bedeutet das, dass unsere Worte transparent und wahrhaftig sein sollen. Sage, was du meinst und meine, was du sagst. Und ich denke, zwei Wege, die uns helfen können, wenn wir sie beschreiten, auf diesem Weg der Wahrhaftigkeit zu bleiben oder in der Wahrheit zu bleiben, möchte ich uns mitgeben. Zum einen, wenn wir wollen, dass unser Reden wahrhaftig ist, müssen wir unsere Versprechen halten. Im Psalm 15, Vers 4 wird ein gerechter Mann als jemand beschrieben, der niemand verleumdet und der seine Versprechen hält, auch wenn es ihm schadet oder wenn ihm dadurch Nachteile entstehen. Halten wir, liebe Geschwister, unsere Versprechen, egal was es kostet, auch wenn uns das unter Umständen wehtun wird? Zweitens, wenn wir wirklich wahrhaftig reden wollen, müssen wir immer wieder unsere Motive überprüfen. Warum sage ich eigentlich, was ich sage? Das ist immer die Testfrage. Geht es wirklich bei dem, was wir sagen, auch um Gottes Ehre oder haben wir auch ihn dabei im Blick? Oder verschleiern wir vielleicht die Wahrheit, weil wir Angst haben, Angst durchschaut zu werden, Angst nicht mehr geachtet zu werden, Angst irgendwelche Nachteile zu erdulden, Angst vielleicht auch unseren Ruf zu verlieren? Was motiviert letztlich unser Reden? Da müssen wir ehrlich sein, wenn wir uns diese Fragen stellen. Wie oft beschönigen wir eine Sache oder wir übertreiben, um besser dazustehen oder um anderen zu imponieren? Das ist nichts anderes als unwahrhaftiges Reden. Nun, ich bezweifle, dass jemand sich hier an die Brust schlagen kann und sagen kann, nun, ich rede immer und ausschließlich nur die Wahrheit aus reinsten Motiven. Vielleicht erfinden wir nicht irgendwelche Lügen, aber oft sind schon irgendwelche Ausreden letztlich Lügen. Oder man versucht, dem anderen zu schmeicheln oder ihn abzulenken, damit er nicht meine Fehler entdeckt. Auch das ist Falschheit. Jede Art von Manipulation, sei sie auch noch so fromm, ist meiner Meinung nach eine Verführung und ist entgegen der Wahrheit. Oder wenn uns jemand fragt, wie es uns geistlich geht, oder vielleicht noch persönlicher, wie es in unseren Beziehungen, in unserer Ehe geht. Und eigentlich sollte das eine ganz normale, legitime Frage sein, auch unter Christen, die nicht gleich so ein peinliches Gefühl erzeugt. Wenn man dann versucht, irgendwie abzulenken und auszuweichen oder einfach nur sagt, ja, danke, gut, obwohl das gar nicht stimmt, dann ist das nicht die Wahrheit. Oder wenn einer sich immer so gibt, als hätte er nie Probleme, alles ist immer Roger. Es sind immer die anderen, die mit ihm Probleme haben, aber er hat mit niemandem ein Problem. Dann ist das auch unehrlich. Oder wenn man seine Schwachheit oder sein Versagen nie zugeben will und nach außen hin gibt man sich so, als hätte man alles im Griff. Auch das ist eine Form von Falschheit oder Täuschung. Prüfen wir uns also, liebe Geschwister, wie es mit unserer Wahrhaftigkeit steht. Natürlich muss ich nicht immer alles sagen, was ich weiß. Aber grundsätzlich muss man sich auf das Wort eines Christen verlassen können. Schon in den 10 Geboten heißt es eindeutig, du sollst nicht lügen. Und in Sprüche 12, 22 lesen wir, der Herr verabscheut Lügen, aber ihm gefällt es, wenn man aufrichtig und zuverlässig ist. Und letztlich hat auch Jesus uns in der Bergpredigt gelehrt, dass unser Ja ein Ja und unser Nein ein Nein sein soll. Die Bibel lehrt also eindeutig, dass wir als Gotteskinder nicht lügen sollen, sondern Wahrhaftigkeit soll uns kennzeichnen. Nun kann es manchmal sein, und vielleicht denkt schon der eine oder andere so in diese Richtung, wenn er wach ist, dass wir manchmal in eine sehr schwierige Grenzsituation kommen, wo manchmal der Grat zwischen Lüge und Wahrheit sehr schmal ist. Ende der 80er Jahre, da bin ich öfters nach Rumänien mit Hilfstransporten gefahren. Das war noch in der Zeit des Eisernen Vorhangs für die Jüngeren unter uns. Rumänien war damals noch kein freies Land. Und wir wussten, es ist ein Bedarf, eine biblische Literatur an Bibeln da. Und da habe ich auch immer wieder Bibeln mitgenommen und Bibeln geschmuggelt. Und an der Grenze, da wurden wir oft, öfters gefragt, ja, haben Sie Pornografie, Waffen, Drogen, Bibeln dabei? Und ich habe gesagt, nein. Ich habe nicht gesagt, Pornohefte, Waffen, Drogen haben wir nicht dabei, aber wir haben Bibeln dabei. Wenn ich das so gesagt hätte, dann ja, hätte das Konsequenzen gehabt. Vielleicht hätten sie das Auto, sehr wahrscheinlich hätten sie das Auto konfisziert. Andere, die sie erwischt haben mit Bibeln, wurden dann 3 Tage eingesperrt. Man hat versucht, die Kontakte herauszufinden, die sie hatten in Rumänien, und es gab Schwierigkeiten. Das sind so Grenzsituationen, Ausnahmesituationen. Oder wir kennen ja auch Beispiele aus dem Dritten Reich, wo Christen Juden versteckt haben und die Gestapo kam. Und dann, was sagt man? Es gibt in der Bibel 2 Beispiele von solchen Ausnahmesituationen. Eines davon finden wir in Josua 2, wo die Hure Rahab in ihrem festen Vertrauen auf den Gott Israels, den Soldaten des Königs von Jericho, die nach den israelitischen Kundschaftern suchten, sagt, die sind nicht mehr hier. Erinnert ihr euch? Die sind weg, obwohl sie eigentlich auf dem Dachboden versteckt waren. Und Jakobus im 2. Kapitel, er billigt sogar das, was Rahab getan hat. Aber kann man mit solch einer Stelle wirklich die Notlüge allgemein rechtfertigen, so nach dem Motto, naja, in der Bibel, da haben ja auch einige gelogen und das war ja auch okay, also ab und zu mal leiste ich mir das auch. Ich glaube nicht. Denn bei Rahab handelt es sich wirklich um so eine extreme Situation, wo das Leben anderer gefährdet wurde, wenn sie die Wahrheit gesagt hätte. Es gibt also manchmal Extremsituationen, in denen gottesfürchtige, gläubige Menschen sich entscheiden, den Auswirkungen des Bösen zu widerstehen, indem sie die Wahrheit verschleiern oder eben eine Notlüge sagten. Aber wohlgemerkt, es handelt sich da um Extremsituationen, wo die Lage so ist, wenn ich das eine Gebot halte, das andere übertrete, also zum Beispiel das Leben anderer gefährde, indem ich die ganze Wahrheit sage. Und in einer Situation, in der ich nach biblischen Maßstäben schuldig werde, wie immer ich mich entscheide, bleibt letztlich nur die Möglichkeit, mit der Bitte um Vergebung das kleinere Übel zu wählen. So verstehe ich das. Doch rechtfertigt solch eine Grenzsituation gerade nicht die Lüge in anderen Situationen, denn der Grundtenor der biblischen Lehre ist eindeutig, unser Umgang miteinander soll von der Wahrheit bestimmt sein und nicht von der Lüge. Wahrhaftigkeit, das ist das Erste, was Paulus hier nennt. Und sie gehört auf jeden Fall zu den Basics christlichen Lebens. Als Zweites erwähnt er hier in den Versen 26 und 27 die Versöhnungsbereitschaft. Wenn wir erneuerte Menschen sind, dann kann man von uns erwarten, dass wir anderen gegenüber nicht nachtragend sind, sondern versöhnungsbereit. Das heißt nicht, dass wir uns nicht einmal über etwas ärgern. Paulus sagt ja hier, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Das ist gar nicht so einfach, denn Jakobus sagt uns, in Jakobus 1, Vers 20, denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Und wir wissen aus der Schrift, es gibt ja auch so einen gerechten Zorn über Sünde, wenn es um Gottes Ehre geht, aber der Grat ist schmal und schnell rutscht auch der gerechtfertigte Zorn selbst in Sünde ab. Wenn das passiert, ist es wichtig, noch vor der Nacht Vergebung bei Gott und Menschen zu suchen. Wir dürfen nicht unserem Zorn über Tage und Wochen und Jahre Raum geben oder den mit uns herumtragen, sondern jeden Tag ihn an Gott abgeben. Nur so können wir versöhnt leben in dieser Welt. Noch bevor die Sonne untergeht, muss ich mit Gott und mit Menschen ins Reine kommen. Jan und ich, wir haben uns das am Anfang unserer Ehe schon zum Prinzip sozusagen gemacht. Egal, welche Missstimmung zwischen uns ist. Und es ist nicht so, als würde es zwischen uns nicht manchmal auch dicke Luft geben. Auch wenn wir aufeinander zornig werden und uns mit Worten verletzen. Ihr wisst doch, wie das ist. Die Leute, die man am meisten liebt, verletzt man auch am meisten. Weil man mit ihnen auch viel zu tun hat, klar. Steht eines fest, das war so ein Prinzip. Wir gehen nicht ins Bett, ohne uns vorher versöhnt zu haben. Und ich singe dieses Lied eigentlich allen jungen Paaren, die heiraten wollen. Steht ja hier in der Schrift. Wenn wir Ehevorbereitung haben, ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn es um unsere Kommunikation innerhalb der Ehe geht. Die Sonne darf nicht untergehen über unserem Zorn. Denn wenn sie das tut, geben wir dem Teufel, dem Durcheinanderbringer, dem Zerstörer Raum. Wir geben ihm eine Chance, unsere Beziehung kaputt zu machen. Es ist also Teil, ich nenne es mal so, der geistlichen Hygiene. Keiner geht ins Bett, gehe ich mal davon aus, ohne sich die Zähne zu putzen, ja? Genauso ist es auch Teil der geistlichen Hygiene, dass wir alles, was uns erregt und bewegt hat, täglich noch vor der Nacht an Gott abgeben und es auch dort lassen. Also ein Mensch, der eine Lebensbeziehung zu Jesus hat, von dem kann man erwarten, dass er wahrhaftig und versöhnungsbereit ist. Paulus erwähnt noch ein drittes: Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Auch hier klingt wieder der Dekalog, die 10 Gebote an. Du sollst nicht stehlen. Das gehört auch zu den 10 Geboten. Ist doch klar, dass ein Christ nicht stiehlt. Gehen wir also zum nächsten Punkt, das ist schon spät. Nun, so einfach kommen wir da aus der Nummer nicht raus. Ich möchte nur ein bisschen unser Gewissen schärfen. Manches, was zunächst nicht in dieser Kategorie Stehlen eingeordnet wird, ist im Grunde nichts anderes als Stehlen. Telefonieren auf Kosten des Betriebs, wenn das nicht gestattet ist. Mitnehmen von Materialien von der Arbeitsstelle für den eigenen Gebrauch. Private Nutzung des Firmenwagens ohne klare Regelung. Zurückhalten von Angaben für das Finanzamt, um Steuern zu umgehen. Schwarzarbeit, Abschreiben in der Schule und so weiter. Heißt das nicht letztlich alles auch stehlen? Und da müssen wir uns prüfen, denn diese Dinge gehören ja, so wie Paulus hier sagt, zu der alten Zeit, zum alten Menschen, unter dessen Kontrollinstanz wir nicht mehr stehen. Wenn man das so liest, gewinnt man den Eindruck, dass unter den Gläubigen in Ephesus manche in ihrem alten Leben Gewohnheitsdiebe waren. Und nun sagte Paulus, an die Stelle dieser kleptomanischen Gewohnheit soll ein neues Verhalten treten. Der ehemalige Dieb soll arbeiten, und zwar nicht nur für seine eigene Existenz, sondern um auch anderen zu helfen. Ich finde das so genial, wie Gottes Wort das hier ausdrückt. Hat man früher auf Kosten von anderen gelebt, lässt man sich nun die Hilfe für den anderen etwas kosten. War man früher auf das Nehmen aus, arbeitet man nun, um geben zu können. Und dass wir arbeiten sollen und nicht faulenzen, das gehört ganz einfach zum christlichen Ethos. Aber Paulus sagt, wir sollen nicht nur arbeiten, um für uns selbst zu raffen. Nein, wenn das so ist, dann wäre ja nur ein Egoismus an der Stelle eines anderen getreten. Durch unseren Einsatz werden Mittel erarbeitet, die uns nun in der Lage versetzen, anderen zu helfen, ja, um diese Mittel eben dort einzusetzen, wo jetzt Not ist. Also Ehrlichkeit verbunden mit Hilfsbereitschaft, die werden hier als drittes von Paulus erwähnt. Das sind also auch Basics christlichen Verhaltens. Als nächstes wendet sich Paulus unserem allgemeinen Reden zu und wir können die Verse 29 bis 30 unter die Überschrift setzen, konstruktives Reden. Denn er sagt der Leute, lasst kein hässliches, kein vulgäres, kein faules, kein destruktives Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, eines, das weiterhilft, das aufbaut und das allen wohltut. Mit anderen Worten, das Ziel unseres Redens soll immer Erbauung und nie Zerstörung sein. Unser Reden kann wie ein Hammer benutzt werden. Der Hammer ist ja ein tolles Werkzeug. Ein Hammer kann zerstören. Man kann ihn auch so einsetzen. Es gibt Leute, die haben mit einem Hammer andere lebensgefährlich verletzt. Der gleiche Hammer kann aber auch benutzt werden, um etwas aufzubauen. Gebrauche also deine Worte wie einen guten Hammer, um den anderen aufzubauen. So könnte man diese Aufforderung hier noch umschreiben. Gebrauche sie nicht, um den anderen totzureden, zu verletzen. Worte haben also die Kraft, um beides zu tun. Und als neue Menschen in Christus sollen wir bewusst auf unser Reden achten. Und wenn Paulus hier vom bösen Wort schreibt, dann denke ich, deckt das den ganzen Bereich ab, von schmutzigen, zweideutigen Witzen bis zu leerem und nichtsnützigem Klatsch. Wie schnell lässt man sich in ein Gespräch verwickeln, das alles andere als aufbauend ist, sondern eher destruktiv wirkt. Es wird erzählt, dass einmal jemand ganz aufgeregt, vielleicht kennt ihr ja diese Geschichte oder diese Anekdote von den drei Sieben, zu Sokrates gelaufen kam und sagte, höre Sokrates, das muss ich dir erzählen, wie dein Freund, halte an, unterbrach ihn der weise Sokrates und fragte, hast du das, was du mir erzählen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Drei Siebe? Fragt der andere verwundert. Ja, drei Siebe. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es auch wahr ist? Nein, ich habe es gehört erzählen. Ach so. Aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Es ist die Güte. Ist das, was du mir jetzt erzählen willst, wenn schon nicht als wahr erwiesen, so doch wenigstens gut. Nein, das ist es auch nicht, im Gegenteil. Und dann soll Sokrates gesagt haben, also hör mal, wenn es uns jetzt wichtig ist, das hier richtig zu machen, dann lass uns noch das dritte Sieb anwenden und fragen, ob es notwendig ist, mir zu erzählen, was dich jetzt eben so erregt hat. Notwendig, naja gut, gerade nicht. Und dann soll der Weise gesagt hat, also, wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es uns begraben und belaste dich und mich nicht damit. Finde ich eine coole Anekdote. Und sie passt sogar zu dem, was Paulus hier sagt. Wenn wir in unserer Kommunikation auch diese drei Siebe des Sokrates anwenden würden, da könnte manches destruktive Reden und mancher Leumund und mancher Klatsch vermieden werden. Und wir würden vielleicht das besser ausleben, so was uns Paulus hier eigentlich ermahnt. Von einem Christen wird aber nicht nur erwartet, dass er sich fernhält von destruktivem Reden, es geht auch nicht darum, immer den Mund zu halten, so nach dem Motto, wenn ich schweige, dann sage ich nichts Falsches. Sondern wir sollten dort, wo es nötig ist, das rechte Wort zur rechten Zeit sagen. Denn so kommt es gerade da, wo Not und wo Sorge und wo Probleme sind, zur Aufbauung. Konstruktives Reden ist also aufbauendes Reden. Übrigens, davon hatte schon Paulus in den vorigen Versen gesagt, dass wir einander dienen sollen, damit eben dieser Leib aufgebaut wird, der die Gemeinde ist. Wenn wir also aufbauen, miteinander reden, dann hilft das nicht nur menschlich weiter, sondern unser Reden, es wird zum Instrument, durch das Gott durch seinen Geist wirkt. Und zwar gerade an den Notpunkten unseres Lebens, an denen er uns vielleicht durch das, was der andere sagen will, weiterhelfen will. Und ich denke, das meint Paulus, wenn er hier schreibt, dann werden eure Worte denen, an die ihr sie richtet, wohltun. Wörtlich heißt es eigentlich hier, damit es den Hörern Gnade gibt. Und ich wünsche mir, meine Lieben, dass wir es mehr und mehr lernen, auch hier in unserer Gemeinde, so miteinander zu reden, dass Gottes Geist unsere Worte benutzen kann, damit sie dem anderen wohltun. Und ich glaube, um ein wohltuendes, auferbauendes Gespräch zu führen, müssen wir auch das Zuhören lernen. Denn nur wenn wir genau zuhören, können wir auch verstehen und beurteilen, um welchen Kampf es in der Seele des anderen wirklich geht. Und letztlich soll mein Reden so bedacht sein, dass ich mit meinen Worten dem anderen helfe, Jesus ähnlicher zu werden. Vers 30, da finde ich, führt der Paulus den Gedanken noch einen Schritt weiter. Da sagt er, dass der Heilige Geist betrübt wird, wenn wir durch schlechtes Reden die Auferbauung des Leibes stören. Und ich bin der Überzeugung, das ist jetzt hier nicht nur so ein Einwurf eines ganz neuen Gedankens. Ich glaube, Vers 29 und Vers 30, die gehören hier zusammen. Natürlich betrübt jede Form von Sünde den Heiligen Geist. Aber ich finde es schon beachtlich, dass diese Anmerkung gerade hier, wo es um das Reden geht, von Paulus eingefügt wird. Übrigens, dieses Wort betrüben, das enthält auch eine gewisse Zärtlichkeit. Wir können nur jemanden betrüben oder traurig machen, der uns liebt. Die ungezogenen Kerle da in der Nachbarschaft betrüben uns nicht wirklich. Wohl aber unsere eigenen Kinder, wenn sie ungezogen sind. Wir liegen dem Heiligen Geist ganz besonders am Herzen. Er liebt uns. Er hat uns versiegelt auf den Tag der Erlösung hin. Und wenn wir schlecht miteinander und übereinander reden, dann hilft das nicht nur uns selbst, beziehungsweise dann trifft uns das nicht nur uns selbst, es hilft uns nicht, sondern genau das Gegenteil, es trifft nicht nur uns selbst, sondern auch Gott, der durch seinen Geist in uns wohnt. Weil sein Geist wird dann betrübt, er wird traurig, wenn Christen anders leben und reden, als es für Glieder dieses Leibes angepasst oder an sich gehört. Wir wollen also das festhalten, wie wir miteinander reden, gehört genauso wie Wahrhaftigkeit und Versöhnungsbereitschaft und Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft zu diesen Basics. 9,5, das wird hier erwähnt, in den Versen 31 und 32, da geht es um ein, ich habe es einfach genannt, ein angenehmes, nicht aggressives Verhalten. Es wäre äußerst suspekt, wenn man über einen Christen sagen müsste, also mit dem ist nicht gut Kirschen essen. In Vers 31, da werden einige aggressive Verhaltensweisen genannt, die in einem Christenleben eigentlich nichts zu suchen haben. Bitterkeit als erstes. Es entsteht da, wo wir uns verletzt fühlen. Tief in unserem Inneren empfinden wir plötzlich bittere Empfindungen dem gegenüber, der uns verletzt hat, und wir tragen es dieser Person bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag nach. Wie viele Beziehungen sind nicht schon kaputt gegangen, weil Bitterkeit zu einer richtigen Wurzel geworden ist, die man vielleicht nicht sieht, weil man kann ja nach außen immer schön seine Blüten zeigen und smilen. Und trotzdem durchzieht die Bitterkeit die ganze Seele. Und der Paulus sagt, als Christen sollten wir diese bitteren Gefühle ablegen. Wurzelgraben ist da angesagt, wenn Bitterkeit in unserem Herzensboden festsitzt. Aufbrausen und Zorn, auch das bezeichnet im Grunde den aggressiven Ärger. Auch wütendes Geschrei und verleumdisches Reden wird hier angeführt. Auch das passt eigentlich nicht zu einem neuen Leben. Wütendes Geschrei meint in diesem Zusammenhang, dass einer den anderen anschreit. Verleumderisches Reden, dass man über den anderen herzieht, Schlechtes über ihn sagt, ihn verleumdet, ihn so verunglimpft. Und Paulus meint, das kann nicht euer Umgang sein als erneuerte Menschen. Egal, mit wem wir es zu tun haben, solche Dinge legt ab. Und zum Schluss sagt er noch zusammenfassend, was immer es außer dem Gesagten noch an aggressiven, bösen Verhaltensweisen gegenüber den Nächsten geben mag, sollen wir jede Form von Bosheit ablegen. Damit aber nicht genug, wie schon in den Versen zuvor, genügt es für diesen Veränderungsprozess, in dem wir alle stehen, nicht bloß die alten sündigen Verhaltensweisen zu unterlassen. Nein, an die Stelle des Alten soll ein neues Verhalten treten, und davon spricht er in Vers 32. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend, vergebt einander. Mitfühlend bedeutet, dass ich nicht empfindlich, sondern empfindsam, mitfühlend auf den anderen reagiere. Ich reagiere auf den anderen mit seinen Problemen, mit guten Empfindungen. So könnte man das Wort seid mitfühlend hier umschreiben. Und dann wird hier noch die Bereitschaft zu vergeben erwähnt. Wer vergibt, der hält alte Rechnungen nicht offen. Der rechnet dem anderen nicht zu, was er getan hat. Der lässt das, was geschehen ist, nicht zwischen sich und dem anderen stehen. Nun ist das möglich in Vers 32b, wenn wir daran erinnert, dass wir ja selbst von Gott her Vergebung für unsere eigenen Verfehlungen empfangen haben. Und weil uns viel vergeben wurde, sollen wir auch anderen vergeben, so sagt das Paulus hier. Und im Grunde lehrt er nichts anderes als das, was Jesus schon gelehrt hat. Wir haben jetzt hier in dieser Botschaft gehört, was gewissermaßen so ein paar Basics christlichen Verhaltens oder eines christlichen Lebensstils sind. Wahrhaftigkeit, wisst ihr noch? Versöhnungsbereitschaft, Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft, konstruktives Reden, ein angenehmes Verhalten. Blend sie nochmal ein, vielleicht können wir sie uns merken. Und nun wisst ihr, wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, dass wir ein solches Verhalten nicht aus uns heraus, aus eigener Kraft hervorbringen können. Es bleibt letztlich die tägliche Herausforderung, dem Geist Gottes Raum zu geben in unserem Leben, dass er diese Früchte wachsen lässt. Wir wissen alle, das Leben ist so randvoll mit provozierenden Situationen, die uns tatsächlich manchmal dazu bringen, nach der alten Weise, nach der fleischlichen Weise, nach der Weise des alten Menschen zu reagieren. Ich kenne es ja nur zu gut, dass ich genau das tue, was ich eigentlich hasse. Nicht selten lassen wir uns verführen und reagieren aggressiv, werden zornig, zügeln nicht unsere Zunge, reden nicht konstruktiv. Und deshalb in diesem Erneuerungsprozess, in dem wir stehen, brauchen wir immer wieder die Vergebung, weil wir einander schuldig werden, weil wir einander verletzen und auch immer wieder versagen. Aber das Wort Gottes sagt uns auch, gebt nicht auf, Veränderung ist möglich. Es ist möglich, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und jeder wahre Christ steht in diesem geistlichen Umwandlungsprozess, in dem der Geist Gottes zusammen mit unserem Geist, das heißt mit unserem neuen Herzen, daran arbeitet, genau diese Verhaltensweise mehr und mehr an den Tag zu legen. Gottes Wirken und unsere Verantwortung, die gehören beide zusammen in diesem Erneuerungsprozess. Und ich möchte die Predigt schließen mit folgendem Appell an uns. Vielleicht, wenn wir heute nach Hause gehen, vielleicht würde es uns wirklich helfen, auf ein Blatt Papier diese 5 Basics, diese Grundwerte mal aufzuschreiben und noch einmal im Gebet darüber nachzusinnen. Bitte den Heiligen Geist, im Gebet dein Herz zu erforschen und dir zu zeigen, in welchen dieser Bereiche du noch Schwierigkeiten hast und Veränderung nötig wäre. Und bete, dass er dir hilft, das zu erkennen und auch auszuleben, was du dir tief in deinem Herzen vornimmst, was du eigentlich willst in deinem neuen Herzen. Und wenn einer zum Beispiel innerlich überzeugt wird, eigentlich habe ich Schwierigkeiten aufzubauen, konstruktiv zu reden, ich rede immer so negativ, dann beginn jeden Tag in dieser Woche mit diesem konkreten Gebet: Herr, ich möchte an diesem neuen Tag eben kein unnützes, dummes Wort sagen. Ich will nicht negativ reden über andere. Ich will bewusst zensieren, was über meine Lippen kommt. Hilf mir, durch mein Reden andere aufzubauen, und lass mein Reden ein Gnadengeschenk für andere werden. Und vielleicht wird jemand innerlich überführt, dass er Schwierigkeiten hat mit Bitterkeit. Da sind noch Verletzungen vorhanden, über die er nicht hinwegkommt. Wenn das so ist, möchte ich dir vorschlagen, ganz gezielt diese Bitterkeit diese Woche an Gott abzugeben. Lass die Zeit nicht verstreichen. Zeit heilt solche Wunden nicht. Da hilft nur gründliches Wurzelgraben. Lass uns also, meine Lieben, dieses Wort annehmen. Und ich möchte uns ermutigen, es zu verinnerlichen. Und lasst uns einfach versuchen, konkrete Schritte zu gehen, um es auch anzuwenden, damit wir innerlich mehr und mehr umgestaltet werden und als Menschen in dieser Welt leben, die durch ihr Verhalten positiv auffallen, weil sie einfach wahrhaftig sind und versöhnungsbereit und ehrlich und hilfsbereit und konstruktiv reden und nicht aggressiv sich verhalten. Gott zur Ehre. Lasst uns beten.